wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und lass uns direkt eingrooven ins Wort Gottes. Markus 13 ist heute Morgen dran. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon vielleicht eventuell vorbereitet habt und das gelesen habt, weil wir im Moment durch das Markus-Evangelium gehen. Ich mache nur kurze Zusammenfassung, bevor ich in das eigentliche Thema einsteige. Jesus verließ den Tempel mit seinen Jüngern und da sagte der eine Jünger, wahrscheinlich waren sie kurz draußen, guckte nochmal zurück, so stelle ich mir das vor, wow, was für ein Megagebäude, was für ein Ausdruck der Macht, übersetze ich mal, religiöses System oder auch was Menschen geschaffen haben, ja. Denn wir müssen wissen, Moment, muss ich kurz gucken, 480 Meter lang, Steine so groß, 11 Meter lang, 1,90 Meter hoch. Für die damalige Zeit wirklich ein Megabau. Ja. Und sie waren so, der eine Jünger war so fasziniert von diesem optischen Machtgebilde. Und da sagte Jesus, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Dieser Tempel wird zerstört werden. Schocksituation. Und er hatte recht. 70 Jahre später zerstörten die Römer diesen Tempel. Nur die Klagemauer kann man heute noch sehen. Das blieb übrig. Dann ging er mit seinen Jüngern durch das Kidron-Tal hinauf zum Ölberg. Wahrscheinlich dachten die Jünger über die Worte Jesu nach, waren geplättet, saßen um Ölberg und hatten nochmal den Tempel im Visier, direkt vis-à-vis durch das Tal. Und fragten den Herrn, ja, wann wird das sein? Wann sind die Zeichen da? Und Jesus sagte ihnen, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Er gab ein kurzes Endzeit-Szenario. Kriege werden kommen, Erdbeben werden kommen in dieser Gegend, Hungersnöte, Verfolgung, Verrat an Bruder und Schwester. Jeder wird seinen Nächsten verraten. Christen werden gehasst werden. Zeit der großen Trübsal wird kommen. Und nochmal, pass auf, dass ihr nicht verführt werdet. Und zum Schluss sagte er, Himmel und Erde werden vergehen. Das ganze Sonnensystem zerfällt, zerbricht. Und dann komme ich wieder. Dann wird der Menschensohn in Herrlichkeit und Macht in den Wolken wiederkommen und jeder wird mich sehen. So ein kurzer Abriss über das Endzeit, die Endzeitrede von Jesus. Was ist in den Jüngern vorgegangen? Alles zerfällt. Alles geht kaputt und dann kommt Jesus wieder. Konnten sie ja noch gar nicht verstehen, ja? Er war ja noch da. Ich will jetzt keine Predigt halten über die Endzeit, weil ich da auch ganz viele Siegel habe und es nicht so mein Favorite-Thema ist. Ich möchte aber in den Bibelvers gehen von Markus 13, 32 bis 37, wo Jesus uns aufruft, bleibe wachsam. Wachsamkeit ist unser Thema heute. Erwin, schmeißt du die Verse an den Beamer, dann lese ich zusammen mit uns, die dieselbe Übersetzung haben. Um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Hab Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reist, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber sage, das sage ich allen, wacht. Und Und in diesem Bibelabschnitt gibt es ganz klar eine Aufforderung an die Jünger sowie auch uns heute. Seid wachsam. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht die Stunde, denn ihr wisst nicht, wann alles geschieht. Und in diesem Bibelabschnitt sagte es Jesus 4-mal, seid wachsam, wache. Und wenn Jesus es wiederholt, wissen wir, es ist mega wichtig. Es ist wie, wenn Eltern ihrem Kind sagen, hey, komm doch mal her, komm, ja, jetzt komm doch endlich. Also wenn mein Vater 3-mal gesagt hat, Iris, komm, im 3. Mal musste ich schon, ei, ei, Sir, steh da. Sonst gab es Ärger. Und Wachsamkeit ist für Jesus hier der Fokus. Und er sagt uns in diesem Gleichnis, wie Wachsamkeit funktioniert. Der Hausherr, also der Chef des Hauses, der Firma vielleicht, geht auf Reisen. Und wir interpretieren, Jesus ist der Chef, der für einige Zeit weggeht. Seine Diener, das sind wir. Wir, die an Jesus glauben, seine Jünger, seine Nachfolger. Und jeder bekommt eine bestimmte Aufgabe zugedacht, so nach seinen Talenten und Gaben. Und diese sind auch von Diener zu Diener unterschiedlich. Und hier haben wir einen Türhüter, der eine besondere Aufgabe bekommt. Was stellt ihr euch vor? Welche Aufgaben hat ein Türhüter? Er steht als Wache da, passt auf das Haus auf, passt auf, was rein und rauskommt. Ja? Er bewahrt das Gute, was im Hause ist. Er bewahrt vor Schaden, er bewahrt vor Dieben. Ja? Und er bewahrt die Insassen. So ein Bodyguard, stelle ich mir mal vor, der da steht so richtig, hey, gut, gut. Ja? Du kommst rein, du kommst nicht rein. Ja, ich habe da so ein bisschen Fantasie. Und dann habe ich mich gefragt, sind das bestimmte Menschen, so Wächter, ja? Manche haben einen Ruf für einen Wächter, ja? Propheten vielleicht mal schon einen Ruf für Wächtertum. Aber ich glaube, hier sagt Jesus ganz genau, es sind nicht bestimmte Menschen, die den Türhüterdienst tun. Nein, das sind wir. Du, ich. Jeder ist ein Türhüter. Und dieser Türhüter hat doch hier noch eine ganz besondere Aufgabe. Nicht, was ich nur eben erzählt habe, sondern dieser Türhüter erwartet das Wiederkommen seines Herrn, seines Chefs von der Firma, wie auch immer, ein bisschen neudeutsch ausgesprochen. Nicht nur irgendwann, irgendwo, irgendwie, wie auch immer, nein, sondern zu jeder Zeit. Weil der Chef des Hauses hat nicht gesagt, ich komme, was weiß ich, wieder. Er guckt wie so ein Speer, wann kommt er wieder? Jeden Tag, jede Nacht, jeden Morgen. Ich glaube, so ein 24-Stunden-Dienst. So, und wenn wir die Türhüter sind, habe ich mich selbst gefragt, erwartest du das Wiederkommen Jesus zu jeder Zeit, auch noch fast 2021 Jahren? Erwartest du, dass Jesus wiederkommt zu deiner Lebzeit? Ganz ehrlich, bevor ich mit diesem Bibelabschnitt mich beschäftigt habe, habe ich das wirklich nicht so auf dem Schirm gehabt für mich. Ich glaube fest in meinem Herzen und wir glauben fest in unserem Herzen, als bibeltreue Christen, dass Jesus wiederkommt. Er wird wiederkommen, er hat es gesagt. Es steht in seinem Wort, das ist Faktum. Und ich glaube oder wir glauben an das Wort, weil es Gottes Wort ist und Gott bricht niemals sein Wort. Aber rechne ich wirklich mit dem Wiederkommen, so wie dieser Türhüter in unserem Gleichnis? Bin ich genauso wachsam, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, sage, Herr, kommst du wieder heute? Oder habe ich das Gefühl, es könnte der Tag sein mit meinem Herrn? Bin ich so wachsam oder sind wir auch als Gemeinde so wachsam für diese Dinge? Und als ich Markus 13 das erste Mal durchlas, bekam ich Angst. Ich bekam Angst, ich klappte die Bibel zu und sage, oh, ist nicht mein Ding. Ja, jetzt bin ich aber zu dem Predigtset eingeteilt worden, sage ich, nee. Und bin also ein paar Tage wirklich damit herumgekrochen. Ich habe versucht, mir irgendwelche Lösungswege zu finden. Wie kannst du das umgehen, dieses Thema? Ja, ganz ehrlich. Ich habe mal beim Arzt angeklopft, aber der hat überhaupt nicht reagiert. Klar, ist ja auch in Rente, kann ich verstehen. Och, dann habe ich gedacht, vielleicht musste ich ja arbeiten an dem Tag. Aber auf Station löst auch nichts. Oh ne, habe ich gedacht, Iris, okay. Dann habe ich es nochmal durchgelesen und nochmal, ging bestimmt 2-3 Mal, bis sich meine Angst da etwas gelegt hat. Und ich beschloss, ein innerer Entschluss, mich konkreter damit auseinanderzusetzen. Ich musste für mich erkennen, dass ich wirklich die Naherwartung von Jesus irgendwie immer verdrängt hatte. Und ich kann noch sagen, warum, weil ich Angst davor hatte vor dem ganzen Endzeitszenario. Es gibt ja so viele Theorien, die man mal als Christ mitbekommen hat, gelesen hat, Bücher, Filme geguckt. Auf jeden Fall ging das in meinem inneren Auge Schlag auf Schlag. Und diese Angst, die ich da hatte, ist wirklich unerträglich gewesen. Ja, es war wirklich so ein Kampf in mir. Und so geht es vielleicht auch vielen Christen. Oder sie sagen, Quatsch, der kommt sowieso nicht wieder. Schon so viel an Endzeitprophetie, dann und dann soll er wiederkommen, kam nicht und verdrängen das auf diese Art und Weise. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus hat ja gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Angst überwunden. Und hat gesagt, Angst ist keine gute Option. Ja, es war wirklich im ersten Moment, wie der Boden wegging und du stehst da irgendwo in der Schwebe, ja, weiche Knie. Ich habe mich entschlossen, nein, ich will da durch. Und Leben in Angst ist auch für uns Christen keine gute Option. Und doch steckt sie in uns. Wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt, hat der ein oder andere schon ein flaues Gefühl. Und dieses Gefühl kennt auch Jesus selber und er wusste, was dann in uns abgeht, wenn wir das haben oder in mir abging. Im Garten Gethsemane hat er dieselbe Angst gehabt, wahrscheinlich nur noch mega, mega stärker. Also Blut und Wasser habe ich jetzt nicht geschwitzt. Und da kam mir der Gedanke, ja, auch diese Gefühle müssen, da müssen wir Christen durch. Ja, wir müssen auch schon mal an das Ende denken, an unser Ende an sich, ans Sterben. Auch, wie gehen wir damit um, wenn die Zeichen kommen? Und Jesus sagte auch im Garten Gethsemane, man liest das auch in Markus 14, 38, wachet und betet. Aus eigener Kraft könnt ihr es nicht schaffen. Könnt ihr der Versuchung nicht standhalten. Schon wieder Versuchung. Das ist Jesus mega wichtig, dass wir der Versuchung standhalten. Weil er weiß, wir haben eine schwache menschliche Natur. Ja, unser Geist ist willig, Gottes Geist ist willig, aber unser menschliches Gerüst kann das nicht tragen. Und das sagt er auch heute, wachet und betet zu uns. Und dann dachte ich darüber nach, wie viele Menschen die Option Jesus Christus in ihrem Leben nicht hatten. Wie viele Menschen verloren gehen. Und bei diesem Gedanken ging es mir wirklich richtig, richtig mies. Und ich hatte wirklich eine mega Traurigkeit in meinem Herzen. Und Tränen kamen mir in die Augen. Und da dachte ich wirklich, ey, diese Welt braucht Jesus. Und das hörte ich ständig in meinem Herzen. Die Welt braucht mich. Die Welt braucht die Gemeinde. Die Welt braucht gläubige Menschen, die meinen Namen kennen. Und viele Menschen kennen Jesus überhaupt nicht. Sie wollen ihn vielleicht auch gar nicht kennenlernen, Ja, weil die religiösen Systeme manchmal so einverwirrt haben oder so eingeschränkt haben, so eingezwängt haben mit Gesetze oder Verletzungen gesetzt haben, dass sie sagen, nee, ich will nichts mit Religion zu tun haben. Aber Jesus ist keine Religion. Jesus ist der absolute Beziehungsmensch, ist unser Gott. Sie tun das aber in einem Topf und kennen die Wahrheit nicht. Und wenn man die Welt so ein bisschen betrachtet, da kam so die Idee, ja, vielleicht war es früher auch so wie bei Noah, der Sintflut. Jeder kümmerte sich um sich. Ja gut, feiern ist jetzt unter Corona nicht so heftig gewesen, ja. Eher im engsten Kreise, dass ja jeder so für sich mal war, auch das macht was mit einem Menschen. Gucken, mein Haus, mein Auto, ihr kennt diese Sprüche. Sorglos abgelenkt, Tunnelblick, Hauptsache ich komme gut durchs Leben, meine Finanzen sind gut. Oder halt die Versuchungen in Partywelt, die wiederkommt und Drogen etc. pp. Viele sind auch in der Corona-Zeit in Drogen und Alkohol noch mehr reingestolpert, sage ich jetzt mal locker. Und unter ihnen sind auch Christen. Das sind nicht nur die Leute, die Jesus gar nicht kennen, unter denen sind auch Leute, die Jesus kennen. Und sie glauben und denken, es ist erschreckend, ich habe mal kurz die Zahlen gelesen, ich weiß aber jetzt nicht mehr, darum geht es auch nicht. Viele Christen glauben nicht mehr an die Wiederkunft unseres Herrn. Sie haben Jesus nicht in der Beziehung so drin. Und das hat mich schon erschrocken. Sie sind nicht so wachsam wie der Türhüter in unserem Gleichnis, der Jesus wieder erwartet. Wieder erwarten, dass wir ihn sehen mit unseren Augen, aber wachsam sein auch, was sagt mir Jesus heute? Jeden neuen Tag erwarte ich das persönliche Reden jeden Tag meines Herrn, wenn ich morgens die Augen aufschlage. Wir sollen Türhüter sein für das Evangelium. Und das ist unser Job, sage ich mal locker. Wir wollen in der Gesellschaft Einfluss haben oder wir sollen sogar in der Gesellschaft Einfluss haben, da wo Gott uns hinsetzt. Wofür treten wir ein? Wo besteht in der heutigen Zeit deine persönliche Herausforderung als wachsamer Christ? Bist du so wachsam, dass du jeden Morgen sagst, Herr, wo willst du mich heute haben? Oder mach mein Gehör, mein Herz auf. Ich entscheide mich dafür, deine Stimme zu hören und auch Dinge zu tun, die jetzt nicht auf meinem Fokus in meiner Agenda stehen. Wir haben einen Gott, der gut mit uns meint und der auf jeden Fall uns nicht in Angst halten will. Das habe ich auch nachher nochmal erkannt, wie ich durch die Angst durchgegangen bin. Er will uns wirklich zu Liebe und Freiheit berufen. Und ein Gott, der aber auch richtet, der auch nachher am Ende richtet, nicht arm und reich, nicht schwarz oder weiß, nicht gesund oder krank, sondern wo verbringst du deine Ewigkeit? Verbringst du die im Himmel oder in der ewigen Verdammnis? Ich glaube, wie wir hier alle sitzen, wissen, wo wir nachher sind. Und da gibt es wie viele Menschen draußen, die wissen das nicht. Und Jesus gibt uns in diesem Gleichnis ganz klare Anweisungen. Sei wachsam und aufmerksam. Schlaf nicht ein, hat er zu seinen Jüngern im Garten Gethsemane gesagt. Werde nicht müde, sei nicht träge. Kämpfe für das Evangelium, haben es auch eben. Jesus hat für uns gekämpft. Und manchmal ist es harte Arbeit zu beten. Manchmal ist es ganz harte Arbeit, für das Wort Gottes einzustehen, meine ich. Und manchmal werden wir auch müde da, weil wir vielleicht keine Frucht sehen. Aber wir wissen nicht, welchen Samen wir gesetzt haben für die Ewigkeit. Es ist unser Wächterdienst, sage ich mal. Wenn die Gelegenheit gibt, wenn du den Impuls kommst, für Jesus einzutreten. Keine Formel, keine Klausel, oh, ich muss heute unbedingt jetzt machen, kein Leistungsdruck, sondern warten, was sagt der Türhüter zu uns, unseres Herzens. Was sagt er zu uns? Hey, jetzt ist die Chance, jetzt sag was, mach. Und dann ist die Pflicht, dein Job, den Mund aufzumachen. Auch wenn es unangenehm wird. Oder auch wenn du abgewiesen wirst. Aber klare Worte sind gut. Sie halten uns auf Kurs. Und sie warnen uns vor Gefahren. Was Jesus hier ganz deutlich vorher gesagt hat. Deswegen habe ich mal einen kleinen Abriss gemacht. Er warnt uns rechtzeitig. Hey, pass auf. Das ist wie so eine Mama. Ein Kind. Wir haben Kinder oder beziehungsweise wir waren alle mal Kinder und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo man sagt, Herdplatte ist heiß, Kind will mit Mama kochen oder auch mit Vater, ja, Väter können auch gut kochen. Und wo er sagt, pass auf, fasse nicht auf die heiße Herdplatte, es könnte übel werden, ja, du könntest dir super wehtun, pass auf. Entweder hört das Kind oder es muss halt leider die Schmerzen ertragen. Und so ist Jesus auch, wenn wir in Situationen kommen, die für uns Gefahr bedeuten. Gerade wo Christen verfolgt werden. Wir haben eben gehört, was alles kommt. Und wenn man es mal global sieht, sind überall Kriege. Es ist Christenverfolgung. Es sind falsche Propheten unterwegs. Es sind Hungersnöte, es gibt Erdbeben. Wir leben in dieser Zwischenzeit. Aber ich glaube dann, wenn das so wie Jesus ist, wird es sich ganz, ganz, ganz klar zentralisieren auf Israel. Und da soll man von lernen, von dem Feigenbaum. Aber ein anderes Thema. Auf wen höre ich? Wo habe ich meinen Herzenshüter auf Wach-Hab-Acht-Stellung? Wo folge ich dem Heiligen Geist, wenn er mich mal antippt? Damit du keine böse Überraschung erlebst oder dass andere keine bösen Überraschungen erleben, wenn sie vor dem Tag der Endgültigkeit stehen. Und das ist auch ein großer Dienst, den wir tun dürfen. Ich gebe euch mal ein praktisches Erlebnis. Gestern passiert, weil ich mich gerade auch mit diesem Thema intensiv beschäftigt habe, wachsam zu sein. Bin wie jeden Freitag oder Samstag in einem Einkaufsladen gewesen. Und da habe ich eine ehemalige Kollegin getroffen. Die hatte ich vor ein paar Wochen schon mal getroffen. Und da hat sie mir erzählt, wie es mir ging und ich glaube, kleinen Abriss über meine Rückengeschichte, aber das war für mich jetzt nicht so Drama, weil alles wieder relativ gut ist. Sie hat mir erzählt, sie hat eine ganz, ganz böse Zeit hinter sich, ganz heftigen Darmkrebs und sie geht gerade durch die Chemo. Natürlich war da mein Herz direkt, ui. Und sie ist keine Christin, ja. Also ich habe Jahre mit ihr zusammengearbeitet, habe sie auch länger nicht mehr gesehen, weil sie versetzt worden ist auf eine andere Station. Wir haben dann, sie hat einfach erzählt, ich habe sie erzählen lassen und zugehört. Und diese Kollegen habe ich gestern wieder getroffen. Und da habe ich gesagt, ei, wie geht's? Und dann sagt sie, ja, ich bin ein bisschen nervös, ich habe jetzt die Chemo rum und ich bin nochmal getestet worden und am Dienstag bekomme ich ein Ergebnis, ob meine Darmzellen alle so in Ordnung sind. Und haben ein bisschen darüber geredet und dann habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Und sie hat gesagt, ja. Sie hat gesagt, ich weiß, du glaubst an Gott. Ich bin auch spirituell, aber irgendwo ist da was. Ihr kennt diese Sätze, ja. Aber ich habe gesagt, ich bete für dich. Ich bete für dich. Haben noch ein bisschen Smalltalk gemacht, dann sind wir auseinander. Und ich habe mir fest vorgenommen, was mache ich ihres. Und ein bisschen später an der Kasse, das sind mehrere Kassen, stand ich da an der Kasse und sie hinten und wir haben uns noch gewunken, ne. Und ich bin los mit meinem Einkaufswagen. Oh, ach ja, das muss man alles machen. Und mittendrin kam ein Stopp. Irgendwas war noch nicht ausgesprochen. Irgendwie hatte ich eine Unruhe. Es ist noch nicht so. Und ich überlegte und hörte, Herr, er hat mich wachsam gemacht. Was möchtest du? Was ist? Telefonnummer habe ich nur gehört. Stimmt. Sie hat nicht meine Telefonnummer und ich habe nicht ihre Telefonnummer. Und in dem Gespräch hat man gesagt, ach, wir können uns ja mal zum Kaffee verabreden. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt gehst du zurück. Sie müsste jeden Moment auch um die Ecke kommen. Hab meinen Wagen geschnappt, ging 2 Meter, und dann kam sie schon um die Ecke und sag ich, ich wollte noch mal zu dir. Und sie guckte, sag ich, ey, ich habe gar nicht deine Telefonnummer. Stimmt, Iris, ich habe deine auch nicht. Und habe ich mein Kärtchen rausgezückt und habe ich gesagt, ruf mich am Dienstag an. Ruf mich am Dienstag an und sag mir bitte, wie das Ergebnis gewesen ist. Und dann machen wir ein Date. Dann treffen wir uns zum Kaffee trinken und Eis essen. Ich nehme mir Zeit für dich. Und das ist, was Jesus von uns will. Das ist Wachsamkeit. Natürlich kostet mich das was. Kostet uns das was. Ja? Ich muss wieder ein Zeitfenster aufmachen, um ihr begegnen zu können. Aber ich muss Beziehungen bauen. Sie hat gespürt, da ist einer, der kümmert sich um mich. Er hat Interesse an mir. Beziehungen bauen. Und dann kann ich auch das Evangelium gut verkünden. Bin ich fest von überzeugt. Ich bin gespannt, was Jesus so macht. Wir müssen bereit sein, dass Gebet, Beziehung bauen, Arbeit ist. Passiert nicht einfach blopp, blopp, blopp. Es ist Arbeit. Und das sagte, dass ihr nicht müde werdet, dass ihr nicht träge seid, sondern wenn ich wiederkomme, dass ich euch bei der Arbeit sehe. Arbeit, das Evangelium zu verkünden. Egal, wie ihr es mit uns macht, mit jedem macht das anders. Ob du predigst oder ob du für einen putzt, ist egal. Das ist Jeder hat seine unterschiedlichen Dienste. Es ist auch ein Dienst, wenn man zu Hause sitzt und für Menschen betet. Wenn man nicht kann, aus gesundheitlichen Gründen oder Altersgründen. Jesus benutzt jeden. Jeden. Wer wachsam ist, der nimmt nicht nur Bedrohliches und Ängstigendes wahr, sondern auch Zeichen der Hoffnung, positive Entwicklungen, auch wenn sie manchmal nur so klein sind und unscheinbar. Wachsamkeit ist eine Fähigkeit, verschiedene Phänomene wahrzunehmen und sie auch zu hinterfragen. Manche haben diese Gabe. Und sie befähigt uns, in den entscheidenden Augenblicken, Momenten, das Wichtige zu erkennen und dann das Richtige zu tun. Wachsamkeit richtet sich auf die Zukunft aus. Sie lässt uns erwarten und gibt dem Jetzt eine Perspektive. Der Türhüter erwartet jeden Tag, jede Stunde den Herrn zurück. So erwarte auch du, ich, wir, das Eingreifen Jesus in unserem Leben. Ganz besonders, wenn du eine persönliche Not hast, wie eben schon angeklungen ist. Wachsamkeit bedeutet auch eine Art Offenheit zu haben. Ihm die Herzenstür zu öffnen und nicht die Riegel von innen zu verschließen, sagt, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf heute oder ich bin zu verletzt, ich will das nicht. Er kann auch dich im Herzen heilen, wir wissen das. Er gibt uns die Kraft zum Aushalten, zum Durchhalten, besonders in diesen Zeiten, die man eigentlich gar nicht haben mag. Und das ist mir so bewusst geworden. Ich bin kein Typ, der da nach Märtyrertum schreit. Ich glaube, das will keiner gern. Aber was ich manchmal lese über verfolgte Christen oder Menschen, die ganz besondere Nöte hatten, wo sie drin gesessen, jahrelang im Gefängnis, habe ich immer gefragt, wie können die das? Die können das nur durch Kraft des Jesus. Ja. Nur durch seine Kraft und durch den Glauben. Der trägt durch. Wachsame Menschen entlarven, ja, sag ich mal, eben die falschen Propheten. Sie wissen es, sie decken auf. Manipulation decken sie auf. Und das ist gut, weil nur Jesus die Wahrheit kennt. Er lässt uns hinter die Kulissen gucken. Und das brauchen wir in unserer Zeit. Wachsamkeit heißt, Gott voll zu vertrauen. Und wir werden die rettende Hand Jesus erleben, Wir werden sehen. Das Licht im Dunkeln. Wir haben eben gesungen, der helle Mond. Nee, kommt später. Okay? Entschuldigung, war zu schnell. Ich habe eben ein Lied gehört, das kommt gleich. Das heißt, ein prophetischer Ausblick. Aber es passt. Ja, weil es einfach mich eben so angesprochen hat in der Probe. Und wir werden das Licht im Dunkeln sehen. Es wird ein Morgen geben. Ja? Gottes Spuren in unserem Leben. Entscheide dich heute neu zur Wachsamkeit. Fasse heute den Beschluss, dass du ein geistlich wachsamer, achtsamer Mensch bist. Das ist eine Gnadengabe, der die Zeichen und Signale der Zeit richtig einschätzt. Für dich, für dein Haus, für deine Familie, für dein Umfeld, für die Umwelt, wo du lebst, dass du die Menschen um dich herum wahrnimmst und für sie eintrittst, Beziehungen baust, betest, wie auch immer, was der Herr dir sagt. Sei Wegweiser dann. Du bist das Licht. Hier laufen sie dann hinterher. Wie auch immer das Hinterherlaufen aussieht. Einmal Kaffee trinken, Eis essen. Und da kann ein Wunder geschehen. Es ist so fest in meinem Herzen. Ich will die Kraft Jesus sehen in meinem Leben, in unserem Leben, in dieser Gemeinde. Und das ist die Hauptaufgabe, Menschen zu retten. Bitte den Heiligen Geist um Hilfe, wo er dich dazu befähigt, dich unterstützt, dabei hilft, ein wachsamer Mensch zu werden. Wir sind alle auf demselben Weg. Keiner ist besser als der andere. Schwachheit gehört dazu. Aber dazu stehen ist okay. Und wachen heißt, auf Gott und sein Reich ausgerichtet zu sein. Einen richtigen Fokus haben. Es kostet uns was. Aber ich glaube, die Freude, dass Menschen zu Jesus finden, ist jede Schweiß und jede Arbeit wert. Weil wir die Menschen wirklich ans Herz Jesus begleiten. Sie müssen selber entscheiden. Gott tut seins dazu. Aber die Offenheit dazu haben und sagen, ey, bei mir hat dich so lange keiner bekehrt. Brauch nicht. Es ist wichtig, dass du den Samen legst. Der Herr begießt und lässt das Wachstum geschehen. Wachstum zur Wachsamkeit. In Jesu Namen. Amen.